Was sehen wir am Kreuz? Wen sehen wir am Kreuz? Das war die Frage, die ich zu Beginn stellte. Und das ist die Frage, die uns auch begleitet in dieser Predigt für diesen Karfreitag. Was sehen wir am Kreuz? Vielleicht ist das das, was uns beim Propheten Jesaja überliefert ist, in Jesaja Kapitel 53, in den Versen 3 bis 7, wo es heißt, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Von Karl Heim. Manche sagen, das war einer der großen schwäbischen Glaubensväter. Vor einem guten halben Jahrhundert ist er verstorben. Von Karl Heim gibt es einen Predigtband, der den Titel trägt, Die Gottesstunde. Die Gottesstunde. So kann man einen Gottesdienst nennen, einen Gottesdienst wie diesen. Eine Stunde, die Gott gehört. Die Gottesstunde. Aber in noch viel tieferem Sinn kann die Todesstunde Jesu als Gottesstunde bezeichnet werden. In dieser Stunde oder in diesen Stunden, in denen Jesus am Kreuz verharrt, wendet sich das Schicksal Gottes und das Schicksal der Menschen. Karl Heim hat es immer wieder so formuliert, er sagt, es gibt im Grunde genommen nur zwei Fragen, die ich mit meinem Leben zu beantworten habe. Die eine Frage, die nennt er schlicht und einfach die Schuldfrage. Wer hat Schuld? Wer trägt Schuld? Aber auch, wie kann Schuld getilgt werden? Und die andere Frage, von der er spricht, in vielen seiner Predigten, aber auch in Vorlesungen vor Studenten. Die andere Frage, das ist die Machtfrage. Wer hat die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden? Wer hat Macht über Himmel und Erde? Wer hat Macht über dich und über mich? Beide Fragen stellen sich an Karfreitag. Und beide Fragen werden an diesem Karfreitag beantwortet. Die Machtfrage und die Schuldfrage. Die Gottesstunde, so hat Karl Heim getitelt. Das ist sie, die Gottesstunde. Karfreitag. Es ist merkwürdig, das Kreuz, das ist das Symbol, das Zeichen das sich wie kein zweites für den christlichen Glauben eingebürgert hat. Und das ist merkwürdig, man kann sagen, schrecklich merkwürdig. Warum hat sich das Kreuz gerade auch im Weströmischen Reich, im Gegensatz zum Oströmischen Reich, als das Zeichen des christlichen Glaubens durchgesetzt? Was ist da am Kreuz zu sehen? Wer ist da am Kreuz zu sehen? Ist es das, was uns der Prophet Jesaja, der in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christi Geburt lebte, in seinen sogenannten Gottesknechtsliedern beschreibt? Eine Gestalt, eben diesen sogenannten Gottesknecht, der damals wie heute auch den Bibelforschern, den Bibeltheologen, den Bibellesern Rätsel aufgibt. Wen beschreibt er da eigentlich als Gottesknecht? Aber ist es das, was zu sehen ist? In Jesaja 53, Vers 3, und das ist mein erster Punkt in dieser Gottesstunde, heißt es ja, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Das Kreuz ist unerträglich. Es ist zwar ein beliebtes Schmuckstück geworden, ein Erkennungszeichen für Christen in aller Welt. Es hat auf Friedhöfen seinen Platz, auf Kirchtürmen, auch auf unserem Kirchturm. Aber es stellt immer nur diese eine Frage: Was siehst du am Kreuz? Wen siehst du am Kreuz? Siehst du Christus? Christus, der verraten worden ist, von Judas verraten und verlassen worden ist von seinen Jüngern? Siehst du Christus, den Gekreuzigten, eine tragische Gestalt? Einer, der alles versucht und doch alles verloren hat? Oder sehe ich mehr? Sehe ich vielleicht sogar mich? Mich? Mich in dem, der da zum Tod verurteilt worden ist? Mich als einen, an dem nichts Gutes ist? Sehe ich nur den einen? Oder sehe ich in dem einen alle? Und sehe ich am Kreuz auch mich? Hat nur einer dieses Ende verdient? Oder haben nicht alle und auch ich dieses Ende verdient? Was sehe ich am Kreuz? Wen sehe ich am Kreuz? Ich frage uns alle, kannst du dich sehen am Kreuz? Karfreitag will zur Einsicht führen, zur Einsicht über meine Verlorenheit, über meine Verdorbenheit. Ein zweiter Punkt in dieser Gottesstunde. In Vers 4 heißt es, in Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Und weiter heißt es, wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. einer für alle. Ich erinnere mich gut, dass meine Mutter in meinen Kinderjahren sich nicht lange daran aufhielt, nicht lange mit Diskussionen sich aufhielt, wenn meine Schwester und ich uns lauthals gestritten, gezankt oder vielleicht sogar geschlagen hatten. Dann, und daran erinnere ich mich lebhaft, selbst wenn das schon 40 Jahre her ist, griff meine Mutter ein. Und der Nächstbeste, und das konnte gerne meine ältere Schwester sein, bekam die Strafe zu spüren für unsere Zankerei, für unser Gezänk. Und das konnte eine Ohrfeige sein, das konnte ein scharfer Ton sein, der einen für die nächsten Stunden dann ins Zimmer verbannte. Und was war das für eine unheimliche Freude? Eine diebische, eine gemeine Freude, Schadenfreude, die mein dunkles Herz erfüllte. Es hat meine Schwester getroffen und nicht mich. Gut so. Gut so. Und ich sage dunkles Herz, weil ich doch genau wusste, dass es nicht unbedingt meine ältere Schwester hätte treffen müssen, sondern auch ich nur zu Recht die Strafe verdient hätte, die Hand der Mutter oder ihre Schelte verdient hätte. Ich wusste doch um meine Schuld, ich wusste doch um meinen Teil am Zank, am Zorn. Und meine Schwester wusste es auch. Und ich muss an diese unschönen Momente meiner Kindheit denken, wenn ich das höre und lese, was der Prophet Jesaja geschrieben hat, wenn er schreibt, wegen unserer Schuld gequält, wegen unserer Schuld geschlagen. Ganz schlicht denke ich an diese Zeit zurück aus Kindertagen, wo ich sagen konnte, wegen meiner Schuld hat meine Schwester die Schuld, die Strafe getragen, die Schelte, auch einmal die Schläge. Und meine Schwester hat es mich spüren lassen. Und umgekehrt habe ich ja auch nicht gezögert, bei nächster Gelegenheit, wenn die Bestrafung mich getroffen hat, mich bei meiner Schwester zu, in Anführungszeichen, zu bedanken. Und so bahnte sich schon bald wieder der nächste Zank an, mit den besagten Folgen, ein Teufelskreis. Und den gibt es nicht nur in den Kindertagen, den gibt es nicht nur unter Brüder und Schwestern. Übrigens hatte ich nie Zweifel darüber und hege sie auch heute nicht, dass diese elterlichen Strafen durchaus ihre Berechtigung hatten. Und es scheint mir vielmehr heute zweifelhaft zu sein, dass Strafen und Bestrafen heute keine berechtigten Erziehungsmittel oder Rechtsmittel sein sollten. Das ist auch eine Frage, die ich mich stelle an einem Tag wie diesen. Warum eigentlich tun wir uns mit Strafen, Bestrafen so schwer? Warum tut sich unsere Zeit so schwer damit? Außer wenn es um den Präsidenten eines Fußballvereins geht oder den Bischof einer Kirche geht. Strafen und Bestrafen heißt doch, hier ist Unrecht geschehen, hier ist eine Grenze überschritten worden. Und das sollen alle wissen. Und ich sage mir, ich möchte jedenfalls nicht in einer Gesellschaft leben oder in einer Gemeinschaft leben, die keine Grenzen kennt und die Unrecht nicht mehr beim Namen nennt. Wollen Sie es? Willst du es? In solch einer Gesellschaft, in solch einer Gemeinschaft leben? Der Gott Israels, von dem heißt es im zweiten Buch Mose, im Kapitel 34, Vers 6, Barmherzig und gnädig ist er. Barmherzig und gnädig, so wie wir alle sein sollten. Aber es heißt auch von diesem Gott Israels, dass er über Recht und Gerechtigkeit wacht und keine Missetat ungesühnt lässt. Das steht auch im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 7. Barmherzig und gnädig in Vers 6. Keine Missetat ungesühnt lässt, Vers 7. Vers 6 und Vers 7. Wenn das nicht so beieinander stünde, dann bräuchte es keinen Karfreitag. Wenn Gott nicht der Gnädige und Barmherzige wäre und der wäre, der keine Missetat ungesühnt lässt, bräuchte es keinen Karfreitag. Das ist übrigens auch das Geheimnis der Erziehung. Das gilt für Eltern. Und Martin Luther hat das nicht nur in seinen Katechismen ausgelegt, dass es eben für alle gilt, die Verantwortung tragen, eben nicht nur für Eltern, sondern eben auch für Staatsmänner, Staatsfrauen, alle, die Verantwortung tragen in ihrem Land und für Leute. Beides zusammenzuhalten, gnädig und barmherzig zu sein, und keine Missetat ungesühnt lassen. Gott steht immer auch auf der Seite derer, denen ihr Recht bestritten wird und denen Gerechtigkeit versagt bleibt. Und Gott wird nie, nie über Unrecht schweigen. Und Ungerechtigkeit wird er nie gelten lassen. Allein Christus durchbricht den Teufelskreis. Christus selbst nennt uns Bruder und Schwester. Er nennt dich Bruder, er nennt dich Schwester. Aber er klagt nicht an. Er schiebt nicht die Schuld ab. Er lässt sich bestrafen, ohne zu klagen. Lässt sich ans Kreuz schlagen, ohne zu verdammen. Und noch einmal bin ich beschämt wie in meinen Kindertagen. Und ich halte still. Still vor dem Mann am Kreuz. Noch ein letzter Punkt über die Gottesstunde. Alles schweigend habe ich ihn überschrieben. Da wird von vielen Schafen und dem einen Schaf gesprochen, von den vielen Schafen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, verlorene Schafe, und von dem einen Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, das Osterlamm, das Lamm Gottes, das Unschuldslamm. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Alles schweigend, alles schweigend. Geschwiegen hat Kreuz, nicht am Kreuz, aber vor Pilatus. Als er angeklagt von Priestern und Mitgliedern des Hohen Rats beschuldigt wurde und Pilatus ihn aufforderte, sich zu verteidigen, da schwieg er. Und das heißt bei Matthäus, aber Jesus gab ihm auf keine einzige Frage mehr eine Antwort. Darüber war der Statthalter sehr erstaunt. Wir reden viel. Wir verteidigen uns wortreich, wollen uns herausreden. Ich weiß das auch von mir. Auch ich verteidige mich wortreich, Auch ich will mich herausreden. Ich will Schuld nicht auf mir sitzen lassen. Karfreitag führt uns in die Begegnung mit Jesus, der schweigt. Hier am Kreuz ist sie zu Ende. Diese Kette der Schuldzuweisung. Die Kette des Anklagens und Klagens. Christus erduldet alles, alles schweigend. Und ich? Kann ich das? Kann ich Schuld auf mir sitzen lassen? Ich weiß, dass ich es nicht immer kann. Ich weiß, dass ich nicht Schuld auf mir sitzen lassen will. Ich will es nicht. Er wollte es. Und er durchbricht den Teufelskreislauf. Und so wird Schuld getragen, abgetragen. Und so wird Schuld getilgt. Und so wird der Schuldige frei, freigesprochen. Jesus Christus tat es, er schwieg. Und indem er schwieg, nahm er die Strafe schweigend auf sich, die mir und dir gegolten hat. Wen und was sehe ich am Kreuz? Aber die Frage ist auch die, wie nähere ich mich dem Kreuz? Mit Worten? Dass ich mich herausreden will aus der Schuld? Oder nähere ich mich dem Kreuz schweigend? Voller Scham. Meiner Schuld bewusst. Und erkenne in dem Mann am Kreuz den, der auch meine Schuld, meine Lebensschuld getragen hat, abgetragen hat, mich freispricht. Das Kreuz als Ort des Schweigens, als Ort der Schuld, als Ort meiner Schuld, aber auch dann als Ort der Vergebung all meiner Lebensschuld. Das Kreuz und davor das Brot und der Kelch als Einladung, sich schweigend dem zu nähern, der am Kreuz hing, die Schuld getragen hat. Heute soll es einmal so sein, dass wir Reihe für Reihe, wer möchte, sich auf diese Weise Christus und dem Kreuz nähert, dem Geheimnis nähert, sich eine Oblate nimmt, in den Kelch eintaucht, in das Blut Christi, Blut und Leib Christi schmeckt, in der Stille, dann wieder auf seinen Platz geht und das bedenkt, hing da nur einer oder hingen da nicht alle? Hing da nicht auch ich, einer für alle, der alles schweigend ertrug? Schweigend soll es zugehen in diesen nächsten Minuten. Schweigend wollen wir uns Christus, dem Gekreuzigten, nähern. Amen.